Danke, Vater, für deine große Güte, deine Liebe und Barmherzigkeit. Du hast uns damit überschüttet. Du hast uns überschüttet damit. Ich danke dir, Herr. Ich preise dich. Gebe dir alle Ehre. Du hast uns gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Ich gebe dir alle Ehre. Ich preise deinen Namen. Der Monatsvers, den wir für März haben, wir haben das ja letztes Jahr schon gehabt, dass wir zum einen eine Jahreslosung haben, aber jeden Monat auch einen neuen monatlichen Leitvers. Da haben wir einmal den Jahresleitvers. Wie hieß der Jahresleitvers nochmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, aber wie heißt er? Ja, warst ihm schon sehr nahe gekommen. Ja. Eins habe ich erbeten von dem Herrn, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn jeden Tag meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Oder um ihn aufzusuchen, wie es in unserer Losung heißt, ihn aufzusuchen in seinem Tempel. Ihn aufzusuchen, dort mit ihm zusammen zu sein. Das ist jetzt, das war der Vers, genau. Und jetzt habe ich für den Monat März, wir haben zwar jetzt noch Februar, aber da er auch heute Gegenstand meiner Ausführungen ist, habe ich ihn schon heute genommen. 2. Timotheus 1,7, und den lernt ihr aus bis nächste Woche. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das ist eigentlich leicht auswendig zu lernen. 2. Timotheus 1,7. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Den haben wir bekommen. Da möchte ich heute mit euch etwas reinschauen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Haben wir ja gelesen jetzt. Er bleibt auch im Hintergrund. Ich habe, als Marita und ich mal im Urlaub waren, und dann habe ich von meiner Terrasse aus, unserer Terrasse aus, dann sah ich ganz weit am Horizont, sah ich so einen kleinen Punkt. Und ich dachte, sah aus wie so ein Segelboot. Und dann habe ich das mit der Kamera etwas rangezoomt. Und dann habe ich dieses Bild gemacht, weit draußen dieses kleine Segelboot. Ich fand das so toll, so wie versunken im Ozean oder kein weit und breit kein Land in Sicht. Und ich habe gedacht, ach, das gibt bestimmt mal einen guten Hintergrund, auch wenn es pixelmäßig jetzt vielleicht nicht so grandios und stark ist. Aber das habe ich so gewählt. Manches Mal kommen wir uns vielleicht auch in dieser Welt so vor, als wer unser Leben in irgendein Umfeld hineingestellt, das keine Ufern hätte und keine Grenzen hätte irgendwo, als wenn man nicht wüsste, wo können wir vor Anker gehen, wo können wir anlegen. Aber in Wahrheit ist das ja nun mal nicht so. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Das Wort Furchtsamkeit, bei euch steht Furchtsamkeit. Ich habe Ängstlichkeit gewählt. Und bei euch steht, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht steht bei euch. Zucht steht überhaupt nicht in der Bibel. Da steht Besonnenheit. Da steht nichts von Erziehung oder Zucht, sondern da steht Besonnenheit, kommen wir aber gleich noch drauf. Aber Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Das Wort Furchtsamkeit, das griechische Wort heißt Deilia. Oder Delia, Und dieses Wort bedeutet an erster Stelle Feigheit, Ängstlichkeit, Furchtsamkeit. Ich habe über diesen Text schon mal gesprochen in unserem Gesamtmitarbeitertreffen, das ja jeden ersten Donnerstag hier stattfindet. Und möchte es jetzt einfach mal so auch für uns reingeben. Grüße auch euch, die ihr im Internet seid und die Predigt wieder runterladet. Wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen. Und es ist schön, dass es euch gibt. Wir fühlen uns mit euch sehr stark verbunden. Und ich wünsche dir Gottes reichen Segen, wenn du diese Predigt dann runterlädst und dir anhörst. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit, Ängstlichkeit, Furchtsamkeit gegeben. Furchtsamkeit, wir haben uns an manche Bibelstellen so manchmal negativ, sage ich jetzt mal, furchtbar gewöhnt. Ja, Gott hat uns nicht gegeben, einen Geist der Furchtsamkeit. Gut, okay, kennen wir schon. Ja, Pommes mit Ketchup, wie früher jeden Tag. So, naja, kenne ich schon. Ja, so, nichts Besonderes. So. Von daher habe ich auch hier diesmal das Wort gewählt zum Auswendiglernen, Ängstlichkeit. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Also wie gesagt, dieses Wort Delia heißt Feigheit, Ängstlichkeit, Furchtsamkeit. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, Offenbarung 21, Vers 7 und 8, wenn ihr euch das merken wollt, Offenbarung 21, 7 und 8, da heißt es, spricht er ab Vers 1 in Offenbarung 21 von dem neuen Himmel und der neuen Erde, die kommt, dann spricht er darüber, dass auf dieser neuen Erde kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen mehr sein werden, keine Krankheit sein wird, keine Verfolgung mehr sein wird, wie viele unserer Brüder und Schwestern das in dieser Welt erleben. Das ist vergangen. Und dann sagt er, wer teilhaftig ist dieser neuen Welt, die kommt, wer teilhaftig ist, wer da Zugang hat, Vers 7, wer überwindet, sagt er, der wird dies ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet, dieses Wort, wer überwindet, das heißt nicht, dass ich einmal so einen Punkt überwunden habe und dann kommt es nie wieder. Sondern die Zeitform im Griechischen sagt, ich muss heute überwinden, ich muss vielleicht heute Abend noch wieder überwinden, ich werde auch morgen überwinden müssen und ich werde die ganze Woche irgendwo überwinden müssen und ich werde überwinden müssen, solange ich auf dieser Erde lebe, wird es Herausforderungen geben und ich muss mich von meinem Willen her entscheiden und sagen, das werde ich überwinden. Also wir überwinden nicht einmal und sagen, jetzt für den Rest des Lebens haben wir easy life, es gibt nichts mehr zu überwinden. Nein, sondern es ist ganz klar, es steht dort geschrieben, wir überwinden und überwinden. Es ist ein immer fortlaufender Prozess. Es werden neue Dinge in unser Leben kommen und da gilt es auch wieder siegreich zu sein. Das Wort für überwinden, das deutsche Wort, ist ganz einfach siegreich. Und wir werden immer wieder Situationen und Herausforderungen haben und das ist, brauche ich dir gar nicht als Verheißung sagen, es wird so geschehen, du wirst immer wieder in Herausforderungen kommen und du musst diese Verheißungen muss ich ihnen stellen und von Gottes Seite her können du und ich sie siegreich überwinden, weil der in uns ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Und ich vermag alles durch den, der mich stark gemacht, mächtig gemacht hat, Christus. So, also dieses hier. Aber dann sagt er, also Vers 7, wer überwindet, wird diese neue Welt ererben. Vers 8 sagt er aber den Feigen, und da steht auch wieder das, da steht auch wieder dieses Wort Delos, also Delia, dieses jetzt. Wer die Feigen, die Ängstlichen, die Furchtsamen. Also wer furchtsam ist, ängstlich ist, feige ist und die Ungläubigen werden auf eine Stufe gestellt und die Ungläubigen und die mit Greuel befleckten und die mit Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und Lügner. Ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod, sprich also die Hölle. Also beachte, Ängstlichkeit, Feigheit, Furchtsamkeit steht auf der gleichen Stufe wie ungläubig, mit Greuel befleckt, Mörder, Unzüchtiger, Zauberer, Götzendiener. Bei Unzüchtigen, da fallen all diese Begriffe, Pornaya, da fällt rein, Homosexuelle, Lesbentum, da fällt rein, überhaupt unmoralisches Leben, das fällt alles in diesen Bereich hinein. Sie werden diese neue Welt nicht sehen. Das ist Fakt. So steht es geschrieben. Wenn du sagst, Mensch Herbert, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sagen, dass der feigen Ungläubige, also diese feigen und ängstlichen und furchtsamen, wie kannst du sagen, sowas sagen, die kommen da nicht rein? Falls dir aufgefallen ist, stellst du fest, ich habe Worte von Jesus gelesen. Diesen Text habe ich mir also nicht aus den Fingern gesogen. Den habe ich nicht erfunden. Das hat der Jesus gesagt, der dem Johannes da die Offenbarung gegeben hat, sagt, Johannes, schreib das nieder, damit jeder weiß, wer reinkommt und wer nicht. Habt ihr es in eurer Bibel auch gefunden? Steht da drunter Einschub von Herbert? Nein, das ist tatsächlich von Gott geschrieben, von Jesus, dem Johannes so diktiert worden. Gut, aber das ist nicht der Schwerpunkt, einfach nur, dass wir das überlegen. Ängstlichkeit, Feigheit, Furchtsamkeit zeigt eigentlich, dass wir Jesus nicht richtig kennen. Wir bezeugen dadurch eigentlich, dass die Angst oder dass die Situation, die Herausforderung mächtiger ist, größer ist als mein Jesus. Das heißt, ich habe kein Vertrauen zu ihm. Wenn sich jemand fürchtet, hat er kein Vertrauen. Was sagt Jesus? Die vollkommene Liebe, oder Gott in seinem Wort, die vollkommene Liebe, die völlige Liebe, steht bei uns, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht. Ich höre euch gar nicht, seid ihr verstummt? Macht ihr einen Kirchenschlaf hier, oder? Also, die vollkommene Liebe treibt die Furcht
aus.
Habt ihr gehört im Internet, sie leben doch. Ich habe schon gedacht, ich bin im Leichenhaus und muss Tote auferwecken. Okay, also, die vollkommene Liebe treibt die Furcht
aus.
Jetzt glaube ich, dass ihr da seid. Okay, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Was ist denn die vollkommene Liebe? Gott ist was? Agape, er ist Liebe. Gott ist Agape. Gibt es Gläubige heute hier? Aha. Ist Gott in dein Leben gekommen? Was ist dann in dein Leben gekommen? Liebe, Gott selber in Person, der Liebe. Und Gott sagt, bevor du mich kanntest, bevor du meinen Sohn Jesus in dein Leben aufgenommen hattest, da war dein Leben diktiert oder auch bestimmt oder oft beeinflusst von Furcht, von Feigheit, von Ängstlichkeit. Aber als du mich in dein Leben aufnahmst, als ich der Herr deines Lebens wurde, da habe ich diesen Platz eingenommen und diese Furcht, Ängstlichkeit, Feigheit habe ich rausgeschmissen. Das heißt nicht mal, dass du nicht das getan hast. Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Gott selber, der Agape ist, vertrieb die Furcht, weil er ist nicht furchtsam. Gott ist nicht ängstlich, Gott ist nicht feige. Und er kam mit all seiner Kraft und seinem Wesen, seinem Charakter in unseren Geist, hat sich dort festgemacht. Unsere Seele kennt natürlich noch Ängste und Situationen aus der Vergangenheit, aber deshalb soll ja auch unsere Seele heil werden. Und deshalb seid ihr ja auch im reinigen Strom. Cleansing Classes oder wie immer das auch in Deutschland genannt wird oder auch Cleansing Streams. Bei uns reinigender Strom, geboren um frei zu sein, frei auch von Angst. Frei von Ängstlichkeit, frei von aller Feigheit, frei. Wir sind frei davon. Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Agape. Gott ist Agape. Und er ist in unserem Leben. Gott ist Liebe. Und diese Liebe vertreibt die Furcht. Und jetzt will der Teufel immer wieder kommen und uns dazu bringen, dass wir Gott misstrauen, dass wir ihm nicht vertrauen, sondern wirklich misstrauen und dass wir meinen, Furcht hätte mehr Macht oder die Umstände hätten mehr Autorität über uns, als Jesus es haben kann. Aber Jesus sagt, vergesst nicht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Und ihm sind untergeordnet alle Fürsten und alle Gewalten, alle Machthaber. Sie sind ihm untergeordnet. So. Also Furchtsamkeit. Wir sehen, dass Furchtsamkeit immer wieder so ein Punkt ist, der in das Leben von Menschen hineinkommt. Und zwar möchte ich noch ein paar Verse gerade lesen. Johannes 14, 27, könnt ihr euch nur aufschreiben, ich gehe da gar nicht weiter groß ein. Jesus sagt dort zu seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Da ist wieder dieses Wort Deileao. Seid nicht ängstlich, seid nicht feige, seid nicht furchtsam. Seid nicht ängstlich, sagt er. Er sagt, ich gebe euch doch meinen Frieden. Du musst keine Angst haben. Da ist also auch wieder dieses Wort furchtsam. Es bedeutet furchtsam sein, Deileao, furchtsam, sich fürchten, zusammenschrecken aus Furcht. Kennst du das? Irgendeine Situation kommt so, oh mein Gott. Ja, erschrecken, wir lassen uns erschrecken. Gott möchte aber, dass du in eine Ruhe hineinkommst, dass dich die Dinge nicht mehr erschrecken. Das heißt, wenn wir so erschrecken, so schreckhaft sind, ängstlich sind, dann zeigt das, dass wir noch nicht vollkommen in Gott zur Ruhe gekommen sind. Aber es ist eine Ruhe vorhanden für Gottes Volk. Hallo? Es ist Ruhe vorhanden für Gottes Volk. In Matthäus 8, 26 sagt Jesus, sie sind dort auf dem See. Dann nehmen wir erstmal Markus 4, 40, wir lesen beide. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch keinen Glauben? Die hatten ja Angst. Herr, wir ertrinken, wir kommen um. Das Boot ist nicht mehr im Wasser, das Wasser ist im Boot. Wir kommen um, Herr. Wir kommen um. Und sie haben Angst. Und Jesus gebietet diesem Sturm, der kommt. Es war ein starker Sturm, heißt es. Und ihr habt ihr noch keinen Glauben? Oder noch nicht, eigentlich wörtlich heißt es, noch nicht habt ihr Glauben? Noch nicht? Ihr habt doch eigentlich einiges mit mir erlebt. Ihr habt doch gesehen, wie ich Wunder tue. Ihr habt doch gesehen, dass die Gewalten, Naturgewalten mir untertan sind. Ihr habt das doch gesehen. Und noch nicht habt ihr Glauben. Es wird Zeit, dass ihr Glauben habt. Und wir als Gläubige, wie empfangen wir Glauben? Durch das Studium des Wortes Gottes. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. So, also habt ihr noch keinen Glauben? Und in Matthäus 8, 26. Und wir wissen, dass sie kamen ja immer wieder in dieselbe Situation. Da sind sie über den See gefahren. Und Jesus war mit ihnen im Boot. Dann ein andermal, dann sagt er, jetzt fahrt ihr rüber, fahrt ihr zurück ans jenseitige Ufer. Und er war nicht dabei. Und dann kommt er auf dem Wasser an. Aber inzwischen waren sie schon wieder in einen argen Sturm verwickelt. Und es war noch nachts. Verstehst du? Gerade aus einem Sturm raus und schon wieder in den nächsten Sturm rein. Ja, wir müssen die Lektionen des Vertrauens ganz einfach lernen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er ließ sie allein auf diesem Wasser fahren. Und er sagt, ich gehe alleine auf den Berg beten. Und er ging und er betete dort. Und dann geht der Sturm los und sie kommen nicht weg. Das heißt, sie haben so gerudert, es war schlimmer als Sklaverei, es war ein quälendes Rudern. Sie waren fix und fertig und wussten, wir kommen nicht ans Ufer. So sagt es erklärt es der Grundtext. Und dann zu all dem Dilemma, in dem man steckt, kommt auch noch ein Gespenst auf dem Wasser daher. Jesus kommt und sie rudern, groggy, kaputt, abgeschunden und sie gucken, jetzt kommt noch ein Gespenst. Wahrscheinlich holt das uns jetzt. Jetzt werden wir geholt. Jetzt werden wir geholt. Das wäre so typisch für Paraguayer. Paraguayer haben immer Angst, dass irgendwo so ein Geist auftaucht. Und die Paraguayer haben auch, wenn Vollmond ist und die Hunde am Hoftor dann jaulen, dann sagt der Paraguayer, geh bitte, haben sie bei mir gesagt, Herbert, geh nicht auf die Straße, denn dann ist Luisson unterwegs. Luisson, das ist so ein Geist, der überfällt, wenn du bei diesem Mondschein und bei Hundegeheul auf die Straße gehst, dann wird dieser Luisson, er wird dich packen, oder entweder wird er dich wahnsinnig machen, umbringen oder verschleppen, man wird dich nicht mehr finden. Ja? Und sie waren immer ganz erstaunt, wenn so ein kleiner Gringo dann doch auf die Straße ging und immer heil zurückkam. Vielleicht ist Luisson abgehauen, als er so viel Bleichgesicht sah, ich weiß es nicht. Aber für sie, so glauben Menschen. Und hier, die Jünger, ein Phantasma kommt, ein Gespenst kommt. Und Jesus sagt doch, ich bin's. Und er beruhigt das Meer. Wir kennen eine andere Situation, wird uns in Matthäus geschildert. Da heißt es denn, dass sie da war der Sturm mit einem Seebeben verbunden. Das ist bei uns steht in der Übersetzung einfach nur Sturm, aber im Griechischen steht, sie waren auf dem See zusammen mit Jesus und ein Seismo, ein Erdbeben geschah. Und zwar steht geschrieben, bei uns steht einfach geschrieben, ein starkes Erdbeben. Im Griechischen steht geschrieben, ein Mega-Erdbeben war. Ein Mega-Erdbeben entstand, und zwar so stark, dass es wahrscheinlich meterhohe Wellen gab durch dieses Seebeben. Diese Seebeben kommen dort häufiger vor, kamen dort häufiger vor, zumindest in der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist. Auf jeden Fall dieses Seebeben, und es löste Wellen aus, ihr kennt das, so kleine Tsunami-artmäßige Dinge, löste Wellen aus, und zu diesem Seebeben kam noch ein Sturm dazu. Und Jesus kommt und sagt, alles wird sich jetzt beruhigen. Und die Wellen legten sich und der Sturm legte sich. Beides kam wieder zur Ruhe. In Matthäus 8 sagt Jesus, was seid ihr furchtsam? Da ist auch wieder ängstlich. Was seid ihr so feige? Das Wort bedeutet vor allem auch in seiner Grundbedeutung Feigheit. Was seid ihr so feige, so ängstlich, so furchtsam? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Also so viel hier zu diesem Bereich von Angst. In Jesaja 28, 16 steht noch etwas geschrieben. Darum so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, also einen Eckstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich davoneilen. Er sagt, ich lege in Zion einen Eckstein. Dann schauen wir das im Neuen Testament an, den Brief des Petrus. Wir schauen den Römerbrief an, von Paulus. Und da steht geschrieben, beide zitieren, sowohl Petrus als auch Paulus, beide zitieren diesen Vers und sagen, dieser Grundstein, von dem Jesaja spricht, das ist Jesus Christus, unser Eckstein geworden. Dieser Grundstein ist Eckstein. Jesus Christus ist dieser Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Gott hat ihn zum Eckstein gemacht. Und das ist es, was Jesaja sagt. Es wird eine Zeit kommen, da wird aus Zion kommen, dieser Eckstein, dieser Jesus. Und dann sagt Jesaja, wenn dieser Jesus kommt und wenn er in das Leben von Menschen hineinkommt, dann wird in dem Leben dieser Menschen etwas passieren. Sie werden nicht mehr ängstlich davoneilen. Sie werden nicht mehr Furcht haben. Sie werden nicht mehr abhauen. So, habt ihr es gelesen, Jesaja 28, 16. Wer glaubt, also er legt einen bewährten Eckstein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, die Anmerkung davon eilen oder fliehen. Wer glaubt, wer an diesen Eckstein, wer an diesen Jesus glaubt, er wird vor den Situationen und Umständen des Lebens nicht die Flucht ergreifen. Er wird sich ihnen stellen. Finde ich ganz stark. Seid ihr noch da? Es ist ein Eckstein. Wir werden nicht fliehen. Wer glaubt, flieht nicht. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr noch keinen Glauben? Denn sie flohen. Bei jedem Mal, wenn eine Katastrophe kam, ein Seebeben kam, Stürme kamen, ich weiß ja nicht, wie du und ich uns verhalten haben. Wir sagen ja nur, wir sprechen ja jetzt von denen dort, die da im Boot waren. Also ihnen wird auf jeden Fall das Zeugnis ausgestellt, sie hätten noch keinen Glauben. Ja, so, sie haben noch nicht vertan. Das Wort Glaube, werden wir uns ein andermal noch mit befassen, heißt ja das Wort Pistis, heißt ja nicht nur Glaube, es heißt ja auch Treue, es heißt und Vertrauen, all diese Dinge. Das hat ja mehrere Bedeutungen. Gott hat es gefallen, dieses Wort zu wählen und in seinem Wort uns hineinzugeben für diese ganzen Begriffe, aber da schauen wir ein andermal an. So, also wer glaubt, wird nicht ängstlich sein. Die Jünger, obwohl sie mit Jesus lebten. Wir sagen so oft, wenn ich 24 Stunden mit Jesus zusammenleben würde, dann wäre ich voll Glauben. Mega voll Power Glauben. Stimmt aber nicht. Schauen wir doch mal an. Die Bibelschüler haben das gerade gehabt im Unterricht, einem Seminar mit Reinhard Bonnke. Und da erklärt er, als Jesus zum Himmel fährt, als er zum Vater zurückkehrt, da heißt es, bevor er zum Vater kommt, in einem Abschnitt, dreimal steht geschrieben, sie glaubten es aber nicht. Er sprach zu ihnen, dann fährt er vor ihrer Nase in den Himmel. Aber sieh mal, das glauben wir nicht. Das ist wahrscheinlich ist es eine Täuschung. Dreimal steht sie glaubten aber nicht. Obwohl sie jetzt 3,5 Jahre mit ihm waren, dann waren sie noch 40 Tage mit ihm nach der Auferstehung. Sie hatten erlebt, am Kreuz war er tot. Nun war er wieder lebendig geworden. Und jetzt, nach den 40 Tagen, geht er zum Vater und dreimal heißt es, und sie glaubten es nicht. Also, wir sehen, irgendwie müssen wir auch eine Entscheidung im Leben treffen. Deswegen, ich entscheide mich, meinem Gott zu glauben. Ich entscheide mich, ihm zu vertrauen. Ich kann das ganze Leben lang meine Frau oder meinen Mann hinterfragen. Und in Zweifel ziehen. Wer weiß, vielleicht ist das doch nicht so richtiger und vielleicht macht der sie krumme Dinger. Wir können das ganze Leben in diesen fragenden Zweifel sein und das wird unser Leben zerfressen und es wird uns niemals in unserer Beziehung zur Ruhe kommen lassen. Das ist das Gleiche, wenn wir zusammen sind oder wenn wir sagen, Gott hat mich in die Gemeinde gestellt. Und dann muss ich erstmal dankbar sein und sagen, danke Herr, dass ich in der Gemeinde sein kann. Aber jede Woche zu überlegen, wer weiß, ob ich hier überhaupt hingehöre. Gott hat mich hier hingestellt, aber ich weiß nicht, ob ich hier hingehöre. Also wenn er dich hier hingestellt hat, dann gehörst du hierher. Dann kannst du diese ganze Fragerei, ob ich überhaupt wirklich hierher gehöre. Vielleicht hatte Gott ja gerade ein Problem an dem Tag, als er sagte, du gehörst hierher. Vielleicht hat auch ein Nickerchen gemacht mittags und ich habe ihn gerade geweckt. Und er hat gesagt, ja geh mal, das wird schon richtig sein. Nee. Verstehe? Wir haben als Menschen immer wieder diese Tendenz, Dinge in Frage zu stellen. Ist das jetzt wirklich die Berufung, die Gott mir gegeben hat? Hey, sag doch mal Ja und Amen zu deiner Berufung. Und dann lebe diese Berufung und lebe sie fröhlich. Wenn du nicht von deinem Willen eine Entscheidung triffst, wirst du jeden Tag oder jede Woche und jedes Jahr wie vom Wind hin und her geworfen, hin und her geweht werden. Wie so ein kleines Boot, das auf dem Meer vom Wind erfasst wird und mal in die Richtung oder in die andere Richtung getrieben wird. Gott möchte, dass wir Sicherheit haben, Festigkeit haben, dass wir zur Ruhe kommen. Hebräer 4 sagt, versäumt es doch bitte nicht, in die Ruhe einzugehen. So, Gott hat uns also nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ich will dieses Furchtsamkeit nochmal anschauen. Ich sagte, das Wort heißt Delia. Es bedeutet Feigheit, Ängstlichkeit, Furchtsamkeit, aus Furcht zusammenschrecken, furchtsam, ängstlich sein. Also immer Situationen kommen, ängstlich, erschrocken, was wird jetzt? Das heißt, du bist nicht zur Ruhe gekommen. Und Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst. Dass du entspannen kannst. Und das geht in alle Bereiche. Du kriegst vielleicht von deinem Arbeitgeber eine Kündigung. Überraschend und plötzlich. Wovon sollen wir jetzt leben? Was sollen wir jetzt essen? Es ist gut, dass er dir gekündigt hat. Denn spätestens jetzt stellst du fest, er ist nicht dein Gott. Sondern dein Gott ist tatsächlich der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er hat gesagt, ich werde dich versorgen und ich werde mich um dich kümmern. Aber wenn wir vor so einem Ding, vor einer Kündigung und dergleichen erschrecken, zeigt es eigentlich und sagen, was wird jetzt aus mir? Wie soll ich meine Familie ernähren? Zeigt uns, dass wir in Wirklichkeit nicht unserem Vater im Himmel Glauben geschenkt haben. Wir haben nur Dinge für wahr gehalten. Dinge für wahr halten. Ja, der Herr ist mein Versorger. Wenn ich das glaube, theologisch und für wahr halte, dann ist das eine Sache. Aber es zu glauben, ist eine zweite Sache. Das eine ist für wahr halten. Ich sage, das ist richtig, das predige ich, das verkündige ich, das erkläre ich. Aber das andere ist, die Situation tritt ein und ich sage, Herr, ich vertraue dir. Du bist mein Versorger. Plötzlich die Indikation, dass du eine Krankheit hast. Und was wird jetzt aus mir? Jetzt sterbe ich. Erstmal grundsätzlich, sterben werden wir irgendwann alle. Schließlich willst du ja auch nicht immer auf dieser Erde bleiben. Und wir wollen ja alle zu Gott. Aber diese Situation, die herantritt an uns, zeigt uns, wo stehen wir, wo stehe ich, in welcher Position. Wenn jetzt dieses Attest da ist und du bist krank und vielleicht schwer krank, unheilbar krank, wird uns jetzt die Furcht, die Ängstlichkeit packen? Oder sind wir tatsächlich in die Ruhe eingegangen und sagen, Herr, es ist eine schlimme Situation, Aber Gott sei Dank bist du mein Arzt und du kümmerst dich um mich. Ich bin in deiner Hand. Das sagt der Glaube. Der Unglaube sagt, was wird jetzt? Jetzt werde ich sterben. Was wird mit meiner Familie? Was wird mit meinen Kindern? Was wird mit meiner Gemeinde, wenn ich als Pastor nicht mehr hier bin? Was ist, wenn ich auf einmal nicht mehr da ist? Gestern irgendwo kam die Frage auf. Ich sage, ich will dir sagen, wenn ich heute urplötzlich nicht mehr da bin, weißt du, was passieren wird? Die Welt dreht sich weiter wie vorher. Es wird nichts passieren. Glaub doch nicht, dass dann die Sonne und der Mond und alles stillsteht. Und sagt, Herbert ist gestorben. Und die Schranken funktionieren nicht mehr, wenn ihr rein wollt. Und die Schlüssel auch nicht mehr. Alles hat sich verändert, er ist weg. Wo ist unser Vertrauen? Wo setzen wir unser Vertrauen rein? Wer glaubt, wird nicht ängstlich davonlaufen. Nicht ängstlich, nicht erschrecken. Er wird nicht ängstlich sein. So, das ist also dieses Furchtsamsein. Und das ist es. Jetzt komme ich zurück nochmal. Gott, der Agape ist, der die völlige Liebe ist, kam in unser Leben. Er wohnt jetzt in uns, richtig? Der Friedefürst wohnt in uns. Der, der frei ist von aller Angst, von aller Feigheit, von aller Furcht, dieser Herr wohnt in uns. Das müssen wir uns mal verinnerlichen. Das müssen wir uns tief verinnerlichen. Weil wenn die Krise kommt, dann brauchen wir dieses, was wir uns in guten Zeiten festgemacht und verinnerlicht haben. Das brauchen wir. So, also er sagt, wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit. Denn Gott und dieser Zusammenhang, wenn du das in 2. Timotheus Kapitel 1 liest, kannst du zu Hause machen die Verse davor und die Verse danach. Da steht geschrieben, Paulus erinnert ihn und sagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben ist durch meine Handauflegung. Und dann sagte er, nimm Stellung, geh und bezeuge Christus, bezeuge das Evangelium. Dann schildert er Paulus, er sagt, die in Asien haben mich verlassen, die haben mir den Rücken gekehrt. Und dann zählt er namentlich auf in diesem Brief und sagt, der ist einer, der uns in den Rücken gefallen, der ist einer und der und so weiter. Und er sagt, Timotheus, und ich weiß um deinen Dienst. Und dann sagt er, ich weiß, dass du manches Mal sehr viel geweint hast in deinem Dienst, weil es vielleicht so schwierig war in deinem Dienst. Aber Paulus sagt diesem Timotheus, in dieser Situation von falschen Brüdern, von falscher Schwesternschaft, in diese Situation hinein, sagt Paulus dem Timotheus, Timotheus, du musst wissen, du gehörst nicht zu denen, die abhauen. Du gehörst nicht zu denen, die die Flucht ergreifen. Timotheus, ich erinnere dich, und dann kommt dieser Vers. Gott hat uns nicht den Geist der Feigheit gegeben. Auch wenn die anderen uns den Rücken kehren. Auch wenn die anderen jetzt gegen uns Partei ergreifen. Auch wenn die anderen jetzt Gerüchte über uns verbreiten. Timotheus, wir werden uns nicht ihnen anschließen. Wir werden nicht Kompromisse machen, um bei ihnen lieb Kind zu sein. Nein, Timotheus, wir werden weiter zur Wahrheit stehen und die Wahrheit vertreten. Und wir können das deshalb tun, weil wir von Gott nicht einen Geist der Feigheit bekommen haben. Wir sind keine feigen, ängstlichen Leute. Wir lassen uns nicht diktieren von Feigheit, Furchtsamkeit und Angst. Das ist nicht unser Führer. Das ist nicht unser Leiter. Das ist nicht unser Herr. Sondern, und jetzt kommt es, und jetzt kommen wir zu der guten Nachricht. Aber das ist ja auch schon eine gute Nachricht. Als Gott in unser Leben kam, die völlige Liebe, dann vertrieb er Furcht aus unserem Leben. Und er sagt, jetzt kommt da Sanftmut und Liebe und Gütigkeit und Freundlichkeit und all das hinein, was du brauchst. Wiederherstellung, Heilung deiner Seele und so weiter und so fort. Das kommt jetzt in dein Leben hinein. Aber er sagt hier etwas, Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und jetzt lesen wir den zweiten Teil. Sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Nicht Furchtsamkeit, sondern in unserem Leben als Austausch zu dieser Furcht hat Gott in unser Leben hineingegeben. Kraft, Liebe, Zucht. Ich lasse es erstmal da stehen. Dieses Wort Kraft das dort steht, bedeutet Dynamis. Dieses Wort, Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Dynamis. Dynamis ist Kraft, Fähigkeit, Vollmacht, Macht. Es meint besonders die innewohnende Kraft. Es kommt von dem Stamm Dyna her. Das Dyna ist Fähigkeit. Es ist Können darin ausgedrückt. Ich kann es tun. Wir haben als Austausch zum Geist der Furcht bekommen den Geist Gottes. Und dieser Geist ist in unseren Geist, in unser Leben gekommen. Und er ist der Geist mit Dynamis, mit Kraft. Ich wiederhole mal. Fähigkeit. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig gemacht hat, Christus. Und da sitzt wieder der Unterschied. Halten wir das theologisch für wahr? Oder sagen wir, wenn die Situation kommt, die Furcht an uns herantreten will, und ich sage dir, sie wird immer wieder an dich herantreten. Solange du auf dieser Erde lebst, wirst du mit Furcht, mit Angst oder auch Feigheit konfrontiert werden. Du wirst immer wieder herausgefordert werden, zu sagen, halte ich mich jetzt vielleicht doch zurück? Oder vielleicht, je nachdem, wo wir stehen, vielleicht drücken wir doch ein Auge zu, machen einen kleinen Kompromiss. Um des Friedens willen, denn er will ja, dass alle eins werden. Aber niemals auf dem Müllhaufen von falschen Zusammenschlüssen. Niemals. Der Herr, er sagt uns, du hast den Geist der Dynamis bekommen. Der Kraft, der Fähigkeit. Du kannst Dinge anders tun. Du lässt dich nicht auf Kompromisse ein. Wir lassen uns nicht auf Kompromisse ein. Das heißt nicht, dass wir mit Lieblosigkeit agieren. Das heißt nicht, dass wir die anderen zu unseren Feinden machen. Das heißt nur ganz einfach, wir stimmen verkehrten Dingen nicht zu. Und dann wirst du ganz schnell den Ruf haben, dass du ein Radikalus, ein Fundamentalist bist oder dass du besonders religiös bist. Du meinst, da wird man dir sagen, ja, der denkt, er wäre etwas Besonderes. Weißt du, wenn die Leute... Und dann kommen wir hier und dann will der Teufel, dass wir uns rechtfertigen. Ihr müsst wissen, wir sind nichts Besonderes. Entschuldige bitte, Pups drauf. Es ist doch total egal, was die anderen Leute über dich denken. Als Nehemia die Mauern baute, Jerusalems Mauern baute, um Jerusalem wieder sicher zu machen. Was passierte dann? Dann haben sie gesagt, ach, Nehemia, lass uns zusammen kooperieren. Und Nehemia sagt, nein, ich bin hier, um Gottes Mauern zu bauen. Ich bin hier, um sein Reich zu bauen. Sie haben ihn immer wieder attackiert. Am Schluss, dann kommen sie her und dann sagen sie, nicht am Schluss, mittendrin kommen sie her, also wir werden Meldung machen an deinen König, dass du hier gerade dein eigenes Reich baust. Du willst dich von deinem König abspalten. Dann sagt Nehemia, wenn ihr meint, dann sagt es ihm halt so. Verstehst du? Der Teufel will, dass du jetzt komm, lange Erklärungsbriefe, hochverehrter König, was der Böse da sagte, es ist nicht so, du kennst doch mal her. Nein, Nehemia sagt, wir haben doch nicht Zeit für so einen Quatsch. Für so einen Müll haben wir keine Zeit. Wenn wir uns darauf einlassen, wird der Teufel dich beschäftigen, den Rest deines Lebens dich immer wieder zu rechtfertigen. Dafür sind wir ja nicht berufen. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Wenn jemand meint, ich würde denken, ich wäre was Besonderes, dann ist das sein Problem, nicht mein Problem. Weil ich denke von mir nichts Besonderes. Ich denke von mir nicht hoch. Und Gott kennt mein Herz. Und was andere sagen über dich oder über mich, über unser Leben, das ist doch total unwichtig. Sollen sie doch reden, was sie wollen. Ich habe doch keine Zeit für so ein blödes Geplärre. Verstehst du? Und das musst du wissen. Wir haben einen Geist von Gott bekommen, der Dynamis, einen kraftvollen Geist, der Kraft, der Fähigkeit, der Vollmacht. Vollmacht gibt es ein anderes Wort, auch Exousia. Der Macht, insbesondere die innewohnende Kraft. Es kommt von dem Stamm Dyna, sagt ich Fähigkeit her. Können, ich vermag alles durch den, der mich stärkt, Christus. Diese Dynamis, die Fähigkeit und die Möglichkeit des Könnens, es ist die Macht, Vollmacht, Kraft, die ausgeübt werden kann. Am besten wird die Bedeutung von Dynamis durch das Wort Dynamit verdeutlicht. Da kommt unser Wort Dynamit her. Es ist diese Kraft, die Gott uns gegeben hat, ist eine Powerkraft. Es ist eine Dynamitkraft. die in der Lage ist, wenn wir vor dem Herrn und in dem Herrn und mit dem Herrn bleiben, diese Kraft ist in der Lage, Bollwerke und Finsternisketten und Stricke zu zerstören und auseinanderzureißen und Menschen in Freiheit zu bringen. Es ist eine Dynamis, die wir in uns haben. Es ist Christus, der in uns ist. Christus ist kein Feigling. Jesus ist kein Angsthase. Jesus ist nicht furchtsam. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Und vielleicht geht's dir heute Abend noch so wie den Jüngern. Du sagst, habt ihr noch keinen Glauben? Dann sag, ja, Herr, ich will, dass mein Glaube gemehrt werde. Ich will, dass mein Glaube groß wird, dass er wächst. Und die Bibel spricht, wenn wir zum Glauben kommen, am Anfang des Lebens, sagt die Bibel, bekommen wir alle das gleiche Maß des Glaubens. Jetzt aber ist jeder verantwortlich darüber, darin, ob sein Glaube wächst oder nicht. In dem Maß, wie wir Gottes Wort studieren, in dem Maß, wie wir uns mit gläubigen Menschen umgeben und uns miteinander austauschen und einander auch ermutigen oder vielleicht korrigieren, in dem Maß, wie wir uns in Gemeinde bewegen, in dem Maß wird der Glaube wachsen. Menschen, die sich wenig in Gemeinde bewegen, werden immer einen schwachen Glauben haben, werden immer einen ängstlichen Glauben haben, werden immer einen versagenden Glauben haben. Denn Gott hat gesagt, wir brauchen Gemeinde. Auch du im Internet, der damit zuhörst. Natürlich, es ist eine Riesenverführung im Internet. Man sitzt da allein und man ist für sich selbst irgendwie, denkt man, verantwortlich. Aber du brauchst die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich bitte dich, suche in deiner Stadt, in deinem Umfeld, suche eine Gemeinde aus. Du sagst, die Gemeinden in meiner Stadt sind alle nicht vollkommen. Ich muss dir sagen, wenn du die Vollkommene findest und du gehst dorthin, an dem Tag wird sie unvollkommen. Wir sind nicht vollendet hier in dieser Welt. So geh hin und suche eine Gemeinde und stelle dich unter den Schutz und die Führung dieser Gemeinde. Wir haben nicht den Geist der Ängstlichkeit, sondern der Kraft, der Dynamis. Und wir haben den Geist der Liebe, Agape. Gott ist Agape. Wir haben den Geist der Liebe. Die Liebe Gottes, sagt Römer, ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Stimmt das? Sie ist ausgegossen, sie ist da, es ist in uns präsent. Liebe Gottes ist in uns drin, Agape ist drin, wir können lieben. Es gibt einen Unterschied, Eros, Philio, Eros ist klar, wisst ihr, Philio, Freundesliebe, Bruderliebe. Aber diese Agape liebt, selbst wenn dir Hass entgegenkommt. Wenn jemand kommt und du hast vielleicht ihm nur Gutes getan. Und dieser kommt und geht dich an oder er verflucht und beschimpft dich. Agape hört trotzdem nicht auf zu lieben. Es ist die Liebe Gottes. Natürliche Freundesliebe, das ist dann oft auch so, wenn so lange der andere nett ist, dann bin ich halt auch nett. Obwohl Jesus sagt, ich möchte nicht nur Agape mit euch. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich wünsche mir nicht nur Agape-Liebe mit euch. Ich wünsche mir diese Philio, diese Freundesliebe. Gott sucht Freunde, habe ich ja vor einigen Jahren mal drüber gesprochen. Gott sucht Freunde, er sucht ernsthafte, echte, intime Beziehung zwischen dir und mir, zwischen ihm und seinem Volk. So, wir haben den Geist der Agape. Ja, wir lieben, auch wenn wir nicht geliebt werden. Und wenn wir der Agape folgen, ein Beispiel, Korintherbrief, 1. Korinther 13 sagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Aber wenn du kommst und du greifst mich an und ich bin dann gekränkt, erbittert, dann weiß ich noch nichts von dieser Agape. Billy Graham sagt, wenn man dich mit Samthandschuhen anfassen muss, wenn man aufpassen muss auf jedes Wort, das man dir sagt, dann hast du noch keine Ahnung von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht kränken. Und verstehst du, und das ist das Wunderbare, Jesus, er wurde geschlagen, er wurde gefoltert, man hat ihn schließlich ans Kreuz genagelt, man hat ihn so verachtet und verspottet und Lügen über ihn verbreitet. Aber am Kreuz von Golgatha hängt er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das war nicht nur einfach ein Vers, ein Slogan, das war aus seinem Herzen heraus. Und Jesus liebt dich und mich, als wir Versager waren, als wir ihm ungehorsam waren, als er uns auf den Weg schickte, gewisse Dinge vielleicht auch zu tun in seinem Reich. Und wir haben es nicht getan. Wir waren bockig oder gingen unsere eigenen Wege. Was hat er gemacht? Er liebte uns trotzdem einfach und weiter. Und das ist Agape. Agape liebt weiter, auch wenn der andere sich dir gegenüber wie ein Schurke benimmt. Agape liebt weiter. Und diese Liebe ist in uns gegeben. Diese Agape in euch. Er sagt, ihr habt empfangen, Furchtsamkeit ist weg. Dynamis habt ihr bekommen. Und Agape, Liebe habt ihr bekommen. Und diese Liebe, die ist ausgegossen in unsere Herzen. Und sie will von uns Besitz ergreifen. Auch hier werden wir immer wieder herausgefordert werden. Es ist also nicht so, dass man sagt, okay, vielleicht, wenn wir uns auf einem gewissen Level bewegen, wo Menschen uns vielleicht an den Kahn gegangen sind oder uns beleidigt haben, da haben wir vielleicht einen Stand, das rechnen wir nicht mehr zu. Aber was passiert, wenn es im engen Familienkreis geschieht? Was passiert, wenn es im Mitarbeiterkreis, in der Leiterschaft, einer Ältestenschaft, einer Gemeinde geschieht? Wo man in Vertrauen lebt, in Freundschaft lebt. Und da kommt und einer beleidigt dich. Wie reagieren wir darauf? Diese Ältestenstunde, Mitarbeiterstunde, komme ich nicht mehr. Ich setze mich jetzt betroffen und bockig in die Ecke. Sollen alle sehen, was man mir angetan hat. Langes Gesicht. Wie reagieren wir? Dann wissen wir, hier, die Herausforderung ist da. Ja, man hat mir Unrecht getan in diesem Ältestensitzung vielleicht. Man hat mir Unrecht getan in dieser Leiterschaftssitzung. Man hat mich nicht berücksichtigt, wie ich das vielleicht erwartet habe. Aber ich habe die Liebe Gottes, die Agape in meinem Herzen. Ich werde es meinen Mitbrüdern und Mitschwestern nicht nachtragen. Das ist Agape. Sie trägt das nicht nach. Sie trägt Kränkungen nicht nach. Dem Ehepartner, ich trage ihm die Kränkungen nicht nach. Das will auch eingeübt und gelernt werden. Dass wir sagen, wir können uns immer leiten von unseren Gefühlen. Du hast mich beleidigt und jetzt bring das erstmal in Ordnung. Kennst du das so? Weißt du, jemand beleidigt dich, jemand verletzt dich. Und dann sagst du, okay, dafür muss er sich aber entschuldigen. Aber der kommt und entschuldigt sich nicht. Es vergeht ein Tag, zwei Tage, kein Anruf. Am nächsten Sonntag kommt zu fröhlich in den Gottesdienst und da ist der, der dich gekränkt und beleidigt hat. Und der sagt noch fröhlich, hallo. Und in die hat es die ganze Woche gewurmt. Der muss sich noch entschuldigen. Und dann kommt die zweite Woche. Wieder kein Anruf, der meldet es nicht. Und in 14 Tagen, Sonntag ist er wieder da und sagt, hallo zu dir, wie geht's? Und jetzt schmorst du schon 14 Tage. 14 Tage. Er muss sich doch entschuldigen. Und du siehst, er kommt nicht darauf. Schließlich denkst du, okay, du hast eine göttliche Eingebung und müsstest vielleicht nachhelfen. Und du gehst zu der Person hin, du, wolltest du mir nicht etwas sagen? Nee, habe ich was verpasst? Verstehst du? Du rumorst, du ärgerst dich, du bist verbittert, du bist gekränkt. Du gehst an dem, ja, zugrunde hätte ich bald gesagt, jetzt übertrieben, aber das reißt dich runter und der andere lebt fröhlich seinen Weg. Er weiß gar nicht mal vielleicht, dass er dich wirklich beleidigt hat. Vielleicht ging er auch davon aus, dass du ja so von der Agape erfüllt bist, dass dir das gar nichts ausmacht. Ja, wie auch immer. Verstehst du? Wir machen uns ja selber durch diese Dinge runter. Aber wir haben den Geist der Agape. Es ist egal, wie du dich mir gegenüber verhältst. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich rechne es dem anderen nicht mehr zu, was er mir tut, was er mir sagt. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, die ist so grundsätzlich, so klar, so gerade. Und da kommen Herausforderungen, jemand sagt was und sagt, ich rechne es nicht zu und es ist weg. Und ich erwarte auch nicht, dass der andere sich entschuldigen kommt. Ich überlasse ihm Gott, der größer ist als ich. Ich überlasse ihm Gott, ich weiß, Gott wird mit ihm fertig. Gott, es ist Gottes Angelegenheit. Und ich weiß, wenn er ein geistlicher Mensch ist oder ein geistlicher Mensch werden wird, dann wird er diesen Punkt in seinem Leben klären müssen. Verstehst du? Ich kann also ruhig meinen Dienst tun. Ich kann meinen Weg gehen. Ich kann entspannt sein. Ich kann lieben. Ich rechne das Böse nicht zu. Das ist ja, was Paulus an die Gemeinde in Korinther schreibt. Das ist ja jetzt auch nicht wieder herbertinisches Wort. Das ist ja ganz klar von unserem Apostel Paulus. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht kränken. Sie ist auch nicht neidisch. Sie rechnet das Böse nicht zu. Okay. Was sagt jemand, der mich mal angerufen hat? Weißt du, hat mich mit den wunderbarsten, herrlichsten Fäkalausdrücken betitelt. Und dann sagt du, und ich wünsche dir, dass du für immer in der Hölle schmorst. Ja, und was ist hier? Ich habe mir eine Kiste Whisky gekauft. Habe ich in die Ecke gesetzt, habe gesagt, hältst du jetzt nicht mehr aus? Und meine Frau sagt, nimm noch ein Wodka dazu. Meine Tochter kam, du noch eine Kiste Rotwein, werde auch helfen. Irgendwie muss ich doch das alles vergessen. Wie soll ich das jetzt alles tragen? Nein! Dann machen wir uns doch wieder selber krank. Verstehst du? Wasser, Telefon auf. Und dann hat die Person den Hörer aufgeschmissen. Und ich habe gesagt, oh Herr, vergib's ihr, rechne es ihr nicht zu. Ich wünsche mir so sehr, dass sie mit dir zum Frieden kommt. Ich wünsche mir es so sehr. Ich rechne es nicht zu. Ich erwarte auch nicht mal eine Entschuldigung. Erwarte ich gar nicht. Ich lebe doch nicht, ich ziehe doch meine Kraft nicht aus der Entschuldigung eines anderen. Der andere, dass er sich entschuldigen muss, das muss er tun zu seinem Besten, damit seine Seele Frieden hat. Aber ich kann damit leben, wenn man sich nicht entschuldigt. Übrigens, Gott überlebt das auch, wenn man sich bei ihm nicht entschuldigt. Oder meinst du, er sitzt oben auch jetzt mit einer Whiskyflasche in der Ecke? Nee. Er kann das sehr gut aushalten. Er kann das wirklich sehr, sehr gut aushalten. So, wir lieben Agape. Wer liebt, ist aus Gott geboren. Wer liebt, ist aus Gott geboren. Jetzt gucken wir uns noch den Bereich der Zucht an. Erstmal, wie ich schon sagte, ich lese nochmal den Vers. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Zucht steht da überhaupt nicht geschrieben. Das griechische Wort, das dort steht, heißt Sophronismos und es bedeutet Besonnenheit, gesunder, gesammelter Verstand. Sophronismus ist die Besonnenheit des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist ist immer besonnen, richtig? Der Heilige Geist ist niemals in Gefühlschaos und Gefühlsschwierigkeiten. So, und diesen Geist haben wir bekommen. Dieser Heilige Geist ist in uns. Ist das richtig? Er ist gekommen. Wir sind erfüllt worden mit diesem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, es heißt also dieses Wort, es kommt von, dieses Sophronismus kommt von Sophron und bedeutet besonnen von gesundem Verstand sein. Es kommt von Sos, Sos bedeutet gesund sein und von Phren. Phren ist Erkenntnisfähigkeit. Dieses Phren, Erkenntnisfähigkeit, dieses Wort kennzeichnet jemanden, der seine eigene Freiheit und seine Möglichkeit durch richtiges Denken begrenzt und Selbstbeherrschung in der rechten Zügelung aller Leidenschaften und Begierden zeigt. Es beschreibt eine Person, die freiwillig ihre Freiheit zugunsten des Dienstes für Gott einschränkt und in diesem Dienst ihren gesunden Menschenverstand einsetzt. Und ich denke, habt ihr es verstanden? Ich lese noch einmal, okay. Also das Wort Sophronismus von Sophron und Sos heißt gesund und Phren ist das Wort zusammengesetzt, Erkenntnisfähigkeit. Dieses Wort kennzeichnet jemanden, der seine eigene Freiheit und seine Möglichkeit durch richtiges Denken begrenzt und seine Möglichkeiten, also seine Möglichkeiten, was er tun möchte, will, Wunsch und so weiter, durch richtiges Denken begrenzt und Selbstbeherrschung in der rechten Zügelung aller Leidenschaften und Begierden zeigt. Es beschreibt eine Person, die freiwillig ihre Freiheit zugunsten des Dienstes für Gott zum Beispiel auch einschränkt und in diesem Dienst ihren gesunden Menschenverstand einsetzt. Sophrosyne kommt also Besonnenheit, geistlicher Verstand, vernünftiges Denken, welches im Dienst für Gott eingesetzt werden soll. Also, wir haben im Prinzip Gottes Eigenschaften, Qualitäten, Charakter bekommen. Der Geist der Furchtsamkeit wurde vertrieben durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, des gesunden Denkens. Das heißt, wir lassen unser Denken erneuern. Römer 12,2 sagt, werdet erneuert in eurem Denken, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes heißt. Das heißt, ich muss Gottes Wort kennen. Wie denkt Gott über Dinge? Wie sieht Gott Dinge? Ich schaue mir Gottes Wort an. Es betrifft alle Bereiche. Es betrifft den Bau einer Gemeinde. Wie, Gott, würdest du die Gemeinde bauen? Das schaue ich mir an. Und dann gehe ich, weil der Heilige Geist ja auch meinen und deinen Verstand erleuchtet, gehe ich mit meiner Vernunft dran, wie setze ich das, was Gott geschrieben hat und was ich jetzt als wahr erkannt habe, wie setze ich das im Alltag um? Wie setze ich das beim Bau der Gemeinde um? Wie setze ich es in der Erziehung meiner Kinder um? Wie setze ich es in meinem Verhalten zu meinem Ehemann, meiner Ehefrau um? Denn Gott gibt mir dort Wegweisung und sagt, wenn du im Frieden mit deinem Ehepartner leben willst, dann ist es wichtig, Frau, dass du diese Dinge bedenkst und Mann, dass du diese Dinge bedenkst. Das schauen wir uns an und dann nehmen wir diese Denkweise Gottes an. Der Heilige Geist gibt uns Erkenntnis in diesen Bereichen. Der Herr sagt in Hebräer 12, er schreibt das in unsere Gedanken, macht es fest. Und wenn wir in die Situation kommen, in die fragliche, dann wissen, und sei es Familie oder sonst wo oder arbeitsmäßig, dann kommen wir in die Situation und die gesunde Vernunft, die geistliche, vom Heiligen Geist erneuerte, gesegnete Vernunft, diese Vernunft sagt, der Herr ist mein Versorger, ich werde mich nicht fürchten. Der Herr ist meine Hilfe, in Nöten reichlich zu finden. Not wird kommen. Schauen wir doch an, gehen wir nur zurück zu den Jüngern. Auf dem Boot, Sturm kommt, danach wird's noch schlimmer. Beben und Sturm, ein Megabeben und Sturm. Ja, und ich muss dir sagen, du und ich, wir werden, solange wir auf dieser Erde leben, Stürme aushalten müssen. Wir werden Stürme aushalten. Du wirst Bedrängnis haben. Die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Angst, steht leider bei uns. Aber das ist Bedrängnis. Wir werden bedrängt wegen unseres Glaubens. Das ist ja, Menschen kommen dann, wie kannst du denn nur sowas glauben? Wir haben ja ein anderes Weltbild als diese Menschen, als der normale Mensch hat. Wir haben ein himmlisches, göttliches, biblisches Weltbild. So, kein humanistisches Weltbild. Kein unreligiöses Weltbild. Wir haben ein Weltbild, das vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist geprägt ist. Und diesem, wir folgen und leben in dem. Und wir werden attackiert werden, weil wir so denken. Wir werden attackiert werden, weil wir das so leben. Wir werden belächelt werden, weil wir uns nicht fürchten. Da hat doch jeder normalerweise Angst. Ja, aber ich kenne jemanden, der größer ist als jeder Mann. Und der ist in der Lage, mich zu versorgen, mich zu heilen, mich zu schützen, mich zu bewahren und mich, auch wenn das Wasser mir bis zum Hals steht, da herauszuholen. Er ist in der Lage, dafür zu sorgen, dass das Feuer dich nicht verbrennt, wie Jesaja sagt. Er ist in der Lage dazu. Und das sagt mir, dieser neue Geist, den ich bekommen habe. Der Geist der Angst sagt, oh, da wirst du umkommen. Aber dieser neue Geist, der Geist Gottes und sagt, unsere Erneuerung des Geistes in der Wiedergeburt, unser Geist und der Heilige Geist sagen unserem Denken, unserem Verstand, unserem Wollen, unserer Seele, sagen, fürchte dich nicht, denn der in dir ist es größer als der Umstand in dieser Welt. Fürchte dich nicht. Und ich bitte dich, das mal so reinzunehmen, dass du aufhörst, dich erschrecken zu lassen. Lass dich nicht erschrecken. Jesus sagt immer wieder, euer Herz erschrecke nicht. Den Josua sagt Gott am Kapitel 1, fürchte dich nicht, sondern sei mutig, all das zu tun, was ich dir aufgetragen habe. Es erfordert Mut, die Dinge zu tun, die Gott uns aufgetragen hat. Es erfordert Mut, im Strom zu schwimmen, da brauchst du nicht viel Energie, da bist du mitgetrieben und mit weggeschleppt und dann lebst du wie alle und du störst auch niemand mehr. Sagst du, ich bin auch gläubig, aber mich verspottet niemand. Ich sage ja nicht, dass wir auf Verspottung suchen und Schild haben, um uns hängen, bitte verspotte mich. Aber alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, die werden verfolgt werden, sagt meine Bibel. Die werden attackiert werden, die werden wegen ihrer Meinung in Frage gestellt werden. Die werden in der Öffentlichkeit vielleicht lächerlich gemacht werden. Das ist normal. Und das wird morgen passieren und nächstes Jahr passieren. Und wenn du lebst, noch in 10 Jahren passieren. Und du wirst das immer wieder kontinuierlich, linear, fortlaufend überwinden. Immer wieder sagen, ja, aber ich lasse mich davon trotzdem nicht umhauen. Warum? Weil du nicht mehr den Geist der Furchtsamkeit hast, sondern den Geist der Liebe, den Geist der Kraft und den Geist der Besonnenheit. Dein erneuerter, gesunder Verstand sagt dir, jawohl. Gott ist größer als der Umstand. Gott ist größer als die Not. Gott ist größer als diese Armut. Gott ist größer als diese Bitterkeit und dieser Schmerz. Gott, du bist größer. Das wissen wir durch den Herrn, der in uns hineingekommen ist, mit seinem neuen Geist. Und das müssen wir festmachen. Das müssen wir in guten Tagen festmachen. Ich kann dir sagen, wenn solche Furchtsituationen in mein Leben gekommen sind und es gibt Punkte, dann kommen sie manches Mal wie ein Anflug. Und dann sage ich sofort, nee, das haben wir grundsätzlich geklärt. Wie soll ich im Alter versorgt werden? Ich kann dir sagen, das habe ich, als wir in Urlaub waren, Marita und ich, zu unserem 25-jährigen Ehejubiläum. Und ich war diesen ganzen Urlaub, war ich irgendwie angeschlagen. Wahrscheinlich lag das an dem Essen am ersten Abend. Es ging mir den ganzen Urlaub schlecht. Ich glaube, ich habe fast nur Pizza gegessen, den ganzen Urlaub. Und es war immer irgendwie, es ging mir nicht gut. Aber in dieser Zeit habe ich das Lied übersetzt. Jesus, all for Jesus. Ja. Alles für Jesus. All of my ambitions, hopes and plans. I surrender. All of him. Alles übergebe ich ihm. Und in diesem Urlaub, nicht nur, dass es mir so schlecht ging, magenmäßig. Es ging mir, ich kenne sowas eigentlich gar nicht, denn ich bin ein guter Kostverzehrer. Aber so war es nun mal. Und dann habe ich das Lied übersetzt. Es hat mich so begeistert. Und in diesem Urlaub, ich habe einen Tag nach dem anderen, kamen so Attacken. Und was ist, wenn du alt bist? Du wirst keine Versorgung haben. Du kriegst ja keine Rente. Das, was wird werden? Und dann bin ich zum Herrn. Und dann habe ich die Bibelverse zitiert, dass er mein Versorger ist und er mich tragen wird bis ins Alter. Und egal, wenn ich ins Bad ging am Morgen und mich rasiert habe, schon war die Stimme da. Was wird aus dir, wenn du alt wirst? Verstehst du, das wollte mich löchern. Und ich sag, Herr, du bist ja da. Und ich hörte seine Stimme. Durch diese andere Stimme, die sagte, ich werde dich versorgen. Herbert, ich verspreche dir, solange du mit mir gehst, solange du mit mir lebst, wirst du versorgt sein. Mit deiner Familie, mit deiner Frau. Du wirst versorgt sein. Und das war gut. Und dann ging ich weiter an den Tag. Aber urplötzlich am Tag war es wieder da. Dieser Gedanke. Und dann habe ich gesagt, ich danke dir, Herr. Du wirst mich versorgen, bis ich alt und grau bin. Bis ich alt und grau bin. Jetzt graube ich ja schon lange. Ob ich schon alt bin. Alt bin ich jetzt auch schon. Ist ja alles relativ. Ja. Ja. Also, bis ich alt bin. Herr, du wirst mich versorgen. Ich preise dich. Und dann war es gut. Und dann habe ich wieder Musik gehört. Und ich habe dieses Lied, habe es abspielen lassen. Immer wieder. All for Jesus. All meine Hoffnungen, meine Pläne, meine Wünsche. Alles übergebe ich dir. Das war der Inhalt dieses Urlaubs. Alles for Jesus. Und verstehst du, und dann ging's, aber vielleicht war ein Tag Ruhe, vielleicht noch mal zwei, aber urplötzlich was wieder, was wird, wenn du alt wirst? Und dann bin ich nochmal, und das war wieder im Bad. Und dann stand ich da vor dem Spiegel. Dann sage ich, ich will das ein für alle Mal klar machen. In seinem Wort hat der Herr es mir versprochen. Und durch seinen Geist als Zeugnis hat er es mir hier im Urlaub gegeben. Ich mache es ein für alle Mal klar. Ich muss mir um Versorgung im Alter keine Sorgen machen, denn der Herr ist mein Versorger und er wird sich um mich kümmern. Das habe ich laut gesagt und das mache ich jetzt hier mal klar als Statement. Und dann war Ruhe. Dann wich der Feind für eine Weile. Nach 1, 2, 3 Jahren, auf einmal urplötzlich war es wieder da. Heute muss ich sagen, wenn so ein Gedanke heute kommt, kann ich nur lächeln. Kann ich nur lächeln. Wenn ich verhungern würde. Und wo komme ich dann hin? Da, wo ich hin wollte. Wir müssen doch keine Sorgen machen. Ich werde aber nicht verhungern. Weil der Herr ist mein Versorger. Der Herr ist mein Versorger. Hat er nicht tonnenweise Wachteln einfliegen lassen in die Wüste zu Israel? Hat er nicht tonnenweise Brot vom Himmel regnen lassen jeden Morgen? Hallo? Hat er nicht an Mose nicht auf den Felsen gehauen und Wasser kam hervor? Klar. Also für alle, die auf den Felsen hauen, denkt dran, Wasser kommt raus, kein Bier. Okay. Versteh mal, Gott ist mein Versorger. Amen. Er ist der Versorger. Wir müssen uns nicht fürchten. Und wenn diese Situationen kommen, ja, das Rentenamt schreibt ja auch immer, was stand da neulich geschrieben? Ich bin ja noch sehr gut. Ich kriege 102 Euro Rente. So grandios. Und meine Frau 98 sowieso. Das ist doch toll. So, dann kriegst du im Jahr mal so den Bericht. Also, da kommen wir doch schon auf 200 Euro. Also, da kannst du dir doch schon manches Möhrchen und Brötchen leisten. Hey, aber der Herr ist doch der Versorger, verstehst du? Wir haben keine Angst. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen es nicht. Wir müssen uns nicht fürchten. Weißt du, die vollkommene Liebe hat die Furcht und Besorgnisse ausgetrieben. Ausgetrieben. Und manchmal, es geht auf Gemeinde. Manchmal kommen Dinge und du siehst Dinge. Oder auch in der Missionsarbeit. Und dann sehe ich Dinge. Und dann denke ich, oh, normal müsste man sich da jetzt Sorgen machen. Aber ich sage, nein, Herr. Ich werde einfach weiter dich anbeten und vor dir bleiben. Und ich werde dich erheben. Und du kümmerst dich um das, was geregelt werden muss. Weil er hat es doch versprochen. Was hat er gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen. Meinst du, dazu steht er heute noch? Ja, also muss ich mir dann Sorgen machen? Nö. Ich muss nur gerade mit ihm leben. Auf seine Stimme hören. Meine Brüder und Schwestern lieben, das ist ein Beweis, ein Zeichen ist meiner Wiedergeburt. Wer aus Gott geboren ist, liebt seine Brüder. Und schau doch mal, bist du wiedergeboren? Was sagt die Bibel über die Wiedergeborenen? Wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht. 1. Johannes 5, Vers 18. Entweder glaubst du dem Teufel, der Teufel sagt, ich habe aber recht, ich kann dich noch antasten. Oder du glaubst Gott, du musst eine Entscheidung treffen. Ich glaube, ich bin aus Gott geboren. Ich habe es erlebt, ich habe Gott erlebt. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Und weißt du, der Arge tastet mich und dich nicht an. Deshalb versucht er uns über Menschen zu attackieren. Über Menschen uns das Leben madig zu machen. Über die Umstände uns das Leben madig zu machen. Aber er selber darf uns nicht berühren. Ja, er spricht in unsere Gedanken. Was willst du, wenn du alt wirst? Ja. Ich meine, er soll sich immer um seine Zukunft Sorgen machen. Wenn der Feuersee dann geöffnet wird für ihn. Zuerst kommen, noch ist ja die Hölle leer. Die ersten, die reinkommen, ist der Antichrist und der falsche Prophet. Aber dann kommt der Teufel und seine Dämonen rein. Also, wenn sich wirklich einer Sorgen machen sollte, dann er. Aber doch nicht du und ich, oder? Wir machen uns keine Sorgen. Wir sorgen uns nicht, weil der Herr ist unser Versorger. Werft alle eure Sorgen auf ihn, weil er sich um euch kümmert. Er kümmert sich und dann passiert das, was wir so gern beten. Und der Friede Gottes, welcher alles Denken übersteigt, der unser Denken in Besitz nimmt, unser Denken in Beschlag genommen hat, dieser Friede Gottes, er wird eure Herzen und er wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja! Das geht auch in China so. Wo bist du her? Ah, Philippino. Alle? Ah, okay. In Philippinen gilt das nicht. Doch, gilt das auch. Okay. Doch, da gilt das auch. Genau so. Überall auf dieser Welt. Gott hat seine Familie. Gott hat seine Kinder. Okay, und den lernt ihr jetzt auswendig. Warum? Den auswendig, den Vers. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Timotheus, die Bedrängnisse sind groß. Falsche Brüder sind da. Attacken sind da. Sorgen sind da. Du willst kneifen und willst die Berufung nicht ausführen, die du empfangen hast. Aber Timotheus, jetzt muss ich dich doch mal erinnern. Ja, ich weiß, du hast viel geheult und viel geweint wegen dem Kummer mit den Gemeinden. Ich weiß das, Timotheus. Aber Timotheus, ich muss dir sagen, du hast nicht den Geist der Ängstlichkeit, der Verzagtheit und der Furchtsamkeit. Du hast den Geist der Kraft, der Agape, der Liebe und der Besonnenheit, Überlegungen zu treffen, zu entscheiden vor Gott. Wir lassen sie, weißt du, Leute, wenn Situationen kommen, irgendwas kommt an uns heran und wir sagen, oh, Jesus, 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 oh, wie konnte mir das nur passieren? Weißt du, da reißt sich noch tiefer rein. Was ist nur, oh, Hilfe, 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 Hilfe. Wir sind immer in Panik. Viele Christen sind immer in Panik. Verstehe, oh, wie konnte mir das passieren? Ja, ganz einfach, weißt du, warum das passieren konnte? Weil du in dieser Welt lebst und weil der Teufel noch nicht in der Hölle schmort. Und weil es noch viele böse Menschen um dich herum gibt, die nicht wollen, dass du das glaubst, was du glaubst. Also bitte hör auf zu heulen über solche Dinge. Sondern sage, Herr, ich preise dich. Dein gesunder Verstand sagt, der Herr ist mein Schutz und meine Burg. Ich werde mich nicht fürchten. Ich fürchte mich nicht. Auch wenn sich Wildkrieg gegen mich erhebt, mein Herz fürchtet sich nicht. Und was sagt die Bibel, wenn wir im Worte Gottes sind? Besonnenheit wird kommen. Wenn du in dem Wort bist, Besonnenheit wird in dein Leben kommen. Wenn du im Wort bist, Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Alles steht, alles geschehen. Deshalb forsche in der Schrift, forsche in der Schrift. Es wird dir lieblich werden. Besonnenheit wird dich leiten, Klugheit wird dir. Die Bibel sagt, um alles, was zu erwerben ist, erwirb Klugheit. Sprüche, werde klug. Klug hat nicht dir zu... Ich verstehe nicht, alles ist mir so böse, ich war mir so lieb. Das ist nicht Klugheit. Das ist wirklich, und dann, mein Jesus, 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 nein. Das ist frommes Geplärre. Das kannst du aufhören. Kannst du einstellen. Kannst du hergehen, mein Herr ist mit mir. Ich bin auf den Felsen gestellt. Ich bin in einer sicheren Burg. Und dann baut jemand eine hohe Mauer an deinem Weg und sagt, ich werde dich aufhalten in deinem Dienst, in deinem Weg mit Gott. Dann sagst du, Mann, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Steht doch alles geschrieben. Wir müssen aufhören, es nur für wahr zu halten, sondern zu glauben und zu tun. Glaube, hatte ich am Anfang des Jahres gesagt, hat immer eine Tat. Glaube ist eine Tat, sonst ist es kein Glaube. Glaube ist eine Tat, sonst ist es kein Glaube, sonst ist es nur für wahr halten. Ich tue das. Ich gehe diesen Schritt. Ich gehe diesen Meter gegen alle Unwegsamkeiten und alle Schwierigkeiten, die mir in den Weg kommen. Das wollte ich euch so mitgeteilt haben für heute. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Lass uns mal zusammen sagen, ich sage es vor. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Sondern der Kraft. Und der Liebe. Und der Besonnenheit. Herr, ich sag's noch einmal. Du hast mir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ich will, dass du das mitnimmst, dass du das festhältst. Und du im Internet. Und setz dich mal hin. Auch im Internet. Überlege mal ganz einfach mit deinem Verstand, von der Besonnenheit, wie soll Reich Gottes gebaut werden, wenn jeder Christ alleine sitzt. Suche eine Gemeinde. Das sagt dir dein gesunder, von Gott gegebener Verstand. Er sagt, du brauchst eine Gemeinde und du musst da mithelfen, um das Reich Gottes zu bauen. Und das wünsche ich dir und wünsche euch viel Segen, euch hier in dieser Woche, euch im Internet. Lade euch ganz herzlich ein, dabei zu sein beim Seminar mit Marc Gabriel und auch später bei den anderen Seminaren. Seid einfach dabei. Schau nicht vorbei, sondern schau einfach mal rein. Okay? Ihr seid herzlich willkommen. Amen.